Du musst die Performance auch noch in einem Produkt oder in einer Asset-Klasse haben, die gerade on vogue ist. Es nützt dir nichts, wenn du der beste europäische Small-Cap-Fonds bist, wenn aber einfach überhaupt niemand europäische Small-Caps haben möchte.
The Portfolio People.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, liebe Hörerinnen und Hörer. Stellen Sie sich vor, der Fondsmarkt wäre ein Boxring. Aber einer mit blütenweißen Hemden und Champagnerempfang in der Pause. In der roten Ecke stehen die Schwergewichte der Finanzbranche, trainiert an der Wall Street. In der blauen Ecke die wendigen Boutiquenfonds, flink wie Muhammad Ali in seinen besten Tagen. Wer gewinnt diesen Kampf? Unser heutiger Gast kennt beide Seiten des Rings. Oliver Mohrhardt arbeitete für Nordea, Barings und Flossbach von Storch. Nun ist er Managing Director Strategie und Vertrieb bei Squadfonds. Seit 25 Jahren ist er in der Branche und Oliver nimmt uns diesmal mit auf eine Reise von Deutschland über London bis zu den glitzernden Wolkenkratzern in Dubai. Er spricht über die Rolle von Performance und Storytelling im Vertrieb und er zeigt uns, warum manchmal David gegen Goliath gewinnen kann. Freuen Sie sich auf ein informatives Gespräch mit einem echten Branchenkenner, der gerne auch mal die unbequemen Themen anspricht. Doch vorher geht es noch kurz zur Werbung.
Seit 2015 bietet unser Haus Edmond de Rothschild Asset Management unseren Anlegern die Blockbuster-Aktienstrategie, den EDR-Fund Big Data, an. Unsere Anleger haben dadurch Zugang zu Investments in einen heute entscheidenden Wertschöpfungstreiber von vielen Sektoren, nämlich Daten. Unser Fonds verwaltet rund 2 Milliarden Euro und investiert global in Unternehmen, die langfristig vom Megatrend Big Data profitieren. Diese agieren zum einen Teil in den Bereichen Datenanalyse und Dateninfrastruktur. Zusätzlich investieren wir in Datennutzer aus dem Gesundheitswesen, Versicherung und Energiedienstleistungen. Innerhalb eines globalen Aktienportfolios investieren wir größtenteils abseits des Kerntechnologiesektors. Unser EDR-Fund Big Data eignet sich als stabilisierende Beimischung zu diesen bestehenden Technologie-Investments. Neugierig? Mehr erfahren Sie auf unserer Website edmond-de-rothschild.com.
Risikohinweis: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los.
Oliver, du hast in deiner Karriere bei vielen großen Häusern wie Nordea, Flossbach von Storch gearbeitet. Aber auch in einer spezialisierten Boutique wie jetzt bei Squad. Wo siehst du denn die größten Herausforderungen für so kleinere Anbieter in diesem hart umkämpften Markt? Und wie kann sich so eine Boutique gegen die großen Branchenriesen überhaupt behaupten?
Die größte Herausforderung ist wahrscheinlich, dass ein Mensch, der heute für eine Empfehlungsliste verantwortlich ist, immer sein Job-Risk im Kopf hat. Weil wenn ich eine Empfehlung für einen Fonds von Nordea oder JP Morgan ausspreche, da werde ich wahrscheinlich keinen Fuck-up
miterleben.
Ist eine sichere Sache. Ich werde auch keinen Fuck-up mit einer Boutique erleben, aber die Boutique als solches ist eben im Mindset oft als ein Risiko angesehen. Es ist was Kleines, es ist was Spezielles. Und das ist sicherlich etwas, womit wir mehr zu kämpfen haben, aber Gott sei Dank die letzten Jahre ja auch durch Flossbach von Storch, durch DJE, durch Akatis so ein Boom bei den Boutiquen ausgelöst wurde, dass es heute nicht mehr so schlimm ist, wie das noch vor 5, 8 oder 10 Jahren war.
Ein Trend der Branche sind ja die ganzen Fusionen. Jetzt gab es vor kurzem auch BNP Paribas und AXA das Announcement. Wie schaust du denn da drauf? Bietet das als Boutique sich mehr Möglichkeiten, sich freizuschwimmen, oder wird der Druck eher größer?
Das ist total irrelevant. Ich halte das für total irrelevant, weil das für uns überhaupt keine Auswirkungen hat. Und ganz oft muss man ja auch einfach konstatieren, es gibt nicht so viele Fusionen, die wirklich Sinn gemacht haben. Also nur weil zwei große zusammengehen, das wird nicht besser. Es wird nicht zwangsläufig besser dadurch. Und leider muss man auch sagen, das habe ich in meiner Vergangenheit auch erlebt, viele Fusionen führen halt auch dazu, dass gute Portfolio-Manager die Häuser verlassen, weil sie auf das Konstrukt keine Lust haben, weil sie nicht gebraucht werden. Was aber dann wieder dazu führt, dass häufig gute neue Boutiquen in den Markt kommen.
Das stimmt. Du bist seit jetzt 25 Jahren im Fondsvertrieb tätig, hast da viel Erfahrungen. Was sind denn aus deiner Sicht die drei wichtigsten Erfolgsfaktoren in diesem Geschäft?
Performance, Performance und Performance.
Das ist das Äquivalent von Lage, Lage, Lage.
Ja, und das ist genau, das ist richtig. Aber ganz so einfach ist es nicht, weil du musst die Performance auch noch in einem Produkt oder in einer Asset-Klasse haben, die gerade on vogue ist. Es nützt dir nichts, wenn du der beste europäische Small-Cap-Fonds bist, wenn aber einfach überhaupt niemand europäische Small-Caps haben möchte. Also im Idealfall hast du Performance, 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 Lage, Lage, Lage und hast eben dann zu der Lage auch noch den Fonds, der in der Asset-Klasse gerade ist, die auch im Markt wirklich gesucht ist.
Performance war schon immer wichtig, aber jetzt mal auf die zwei Jahrzehnte, die du jetzt zurückgucken kannst. Wie hat sich denn der Fondsvertrieb an sich in dieser Zeit verändert? Und welche Trends oder welche Entwicklungen waren aus deiner Sicht besonders prägend?
Wenn ich's lustig sagen würde, würde ich sagen, die Leute sind 20 Jahre älter geworden, die im Fondsvertrieb tätig sind. Aber am Ende hat sich eigentlich gar nicht so viel verändert, außer dass wir viel, viel mehr Regulatorik haben, dass Dinge komplizierter sind. Aber das Grundgerüst des Fondsvertriebs ist immer noch das gleiche. Grundsätzlich, es gibt keine Person, die irgendwo hinkommt und sagt, ich hätte gern einen Fonds. Der Fonds war in all den Jahren, außer zur neuen Marktzeit, noch nie ein Produkt, was nachgefragt wurde, sondern es war immer ein Produkt, was verkauft werden musste. Und am Ende vom Tag, was hat sich verändert? Ganz früher gab es ganz wenig offene Architekturen. Es gab keine Plattformen, es war sehr kompliziert. Wenige Marktteilnehmer haben das Geschäft ganz gut beherrscht. Dann ist das alles ein bisschen weiter aufgegangen. Die Banken haben sich geöffnet, die Sparkassen haben sich geöffnet. Dann gab es bei einigen eine Guided Architecture, bei anderen gab es wirklich eine offene Architektur. Und am Ende vom Tag geht es darum, dass gute Vertriebsleute wissen, wo sie hingehen müssen, wie sie ein Produkt pitchen müssen. Aber vor allen Dingen, gute Vertriebsleute müssen verstehen, was braucht mein Gegenüber. Jetzt komme ich wieder zu dem Punkt, den wir eben haben. Ich kann draußen rumrennen mit dem besten Nebenwertefonds. Wenn niemand Nebenwerte auf seine Empfehlungsliste nehmen möchte, dann bringt mir das nichts, wenn ich mit dem Fonds unterwegs bin.
Ist der Fondsvertrieb heute mehr oder weniger People's Business als früher? Oder ist es professioneller geworden, abseits von dem?
Es ist immer noch People's Business, ganz sicherlich. Aber alleine durch die Regulatorik und durch den Aufwand, einen Fonds überhaupt auf eine Empfehlungsliste zu nehmen, ist es nicht mehr, dass ich irgendwo, ich weiß noch damals zu meiner Nordea-Zeit, wir hatten den North American Value Fund, ich weiß nicht, wie oft wir Termine hatten, wo wir zum Kunden gegangen sind und am nächsten Tag eine Response, einen Deal, eine Empfehlungsliste hatten. Der Prozess heute ist viel länger, die Due Diligence, die gemacht wird, ist viel länger heute. Aber es ist trotzdem wichtig, dass ein guter Vertriebler muss ein guter Netzwerker sein und sollte wissen, wie es geht.
Aber Stichwort Regulatorik, du bist ja auch Führungskraft bei Squad. Wie stellst du denn mit sicher, dass eure Fonds stets compliant sind, also alles erfüllen, ohne dass man dann Schlagkraft verliert? Und welche Rolle spielen denn dabei auch übergeordnete Themen wie Digitalisierung und Automatisierung? Das sind ja auch Buzzwords, aber was heißt denn das konkret?
Da habe ich den Luxus, dass wir einen Partner haben, also A, unser Haftungsdach mit der PEH und B, unsere KVG mit der Aktion, die sich wirklich dieser Dinge annimmt und das unseren Portfolio-Managern, Portfolio-Beratern abnimmt. Also an der Stelle ist das Konstrukt, was wir gewählt haben, tatsächlich traumhaft für uns, weil wir uns selber, unsere Portfolio-Berater, viel weniger mit den Themen beschäftigen müssen und auch wir als Squad uns viel weniger beschäftigen müssen, weil wir sehr, sehr gute Vorgaben von uns, vom Haftungsdach und der KVG bekommen, die diese Themen eben für uns absorbieren.
Bist du sehr glücklich, dass du den Schweinkram nicht machen musst, oder?
Ja, ich habe, jetzt überlege ich, vor zwei Tagen wieder einen Schulungsmarathon über mich ergehen lassen, dass ich eben, auch wenn ich es nicht machen muss, trotzdem alles wissen muss und mit anschließender Prüfung. Das ist eben die Regulatorik, das ist die Welt, in der wir jetzt leben und damit müssen wir uns zurechtfinden.
Wenn du in die Zukunft blickst, vor welchen Herausforderungen steht der Fondsvertrieb denn und wie bereitet man sich darauf am besten vor? Also es wird ja auch zum Beispiel nicht weniger Regulatorik kommen, sehr wahrscheinlich.
Ich glaube, die größte Problematik, die wir im Fondsvertrieb haben werden nach vorne, ist das Thema Kosten. Das ist einfach im Markt. Es gibt zu viele schlechte Fonds, die zu viel Kosten verursachen. Es gibt generell zu viele Fonds, aber es gibt auch noch zu viele schlechte Fonds. Eine andere Herausforderung ist, dass wir als Industrie ganz oft Themen zu sehr hypen. ESG war eine tolle Sache, war eine tolle Idee. Erst kam die Überregulatorik und dann kam das Übermarketing. Und jetzt, wenn man nur ESG sagt, man hat das Gefühl, das ist eines der schlimmsten Worte überhaupt, die man verwenden kann.
Jeder hatte das seit 140 Jahren in seiner DNA.
Genau, und so weiter. Und auf einmal waren alle Labels grün und jeder musste ein E-Auto fahren. Das sind alles so Buzzwords, aber wenn man das so zusammenfügt, dann kommt man immer wieder zu dem Punkt, die Grundidee eines Fonds ist, ein Vehikel zu haben, in dem langfristiger Vermögensaufbau gemacht werden soll oder langfristig Vermögen erhalten werden soll und gleichzeitig auch eine gute Performance erzielt werden soll. Und wenn man das im Hinterkopf behält, dann versteht jeder, warum ich sage, es gibt viel zu viele Fonds und es gibt viel zu viele schlechte Fonds. Aber vor allen Dingen gibt es ganz viele Produkte, die eigentlich gegen diese Idee anstehen. Themenfonds, das ist eine tolle Kreierung, tolle Marketinggeschichte, aber wofür sind die, wenn ich sage, es ist der langfristige Vermögen, welche Themen gibt es, die wir jetzt seit 20 Jahren im Markt haben, wo irgendeiner sagen würde, da bin ich guten Gewissens, kauf doch einen globalen Aktienfonds, aber bitte einen gut gemanagten und mit einem Fondsberater oder mit einem Manager, der sich darum kümmert, dass die richtigen Themen zur richtigen Zeit im Portfolio sind.
Wenn du über Hypes sprichst, die du auch gerade erwähnt hast, so und nehmen wir auch mal die Themenfonds, da ist Storytelling eine essentielle Säule für. Wird dir erzählt, warum man jetzt gerade in KI, in Wasser, in Roboter, was auch immer, genau jetzt investieren soll. Welche Rolle spielt denn Storytelling deiner Meinung nach im Fondsvertrieb, um Produkte und Strategien verständlich und überzeugend zu vermitteln? Ich meine, das ist doch auch ein Grad zwischen, man erklärt es dem Berater, gibt ihm was an die Hand, aber neigt auch dazu, es dann zu überhypen, oder?
Storytelling hat meiner Meinung nach zweierlei Funktionen. Einmal dient es dafür, wenn ich gute Performance habe, die zu befeuern. Kann man positiv oder negativ sehen, aber das ist definitiv eine Form. Die andere Form des Storytellings ist, das, wofür ich stehe, das, was ich umsetze, zu beleuchten und dem Kunden in anderen Worten als einfach nur zahlenbasiert näher zu bringen. Ich war gerade in einem anderen Gespräch, da kam ein sehr, sehr guter Satz. Ein Fonds ist ja ein reines Zahlenprodukt. Das ist kein Luxusprodukt, das wird nicht nachgefragt, wie ich gerade gesagt habe. Das heißt, ich muss in irgendeiner Form zu dieser Hülle, die ja ein Fonds letztendlich ist, im täglichen Pricing und zahlenbasiertes, muss ich ein Gefühl vermitteln und ich muss vor allen Dingen Vertrauen erzeugen. Dafür ist Storytelling in jedem Fall ein gutes Tool.
Du hast mir mal gesagt, Hauptsache Spaß bei der Arbeit. Wie schaffst du es, diesen Spaß und auch die Leidenschaft, die du für die Industrie, für die Produkte hast, nach so vielen Jahren im Job noch zu bewahren? Und was wäre da so dein Tipp für jüngere Kollegen?
Also der Tipp für jüngere Kollegen ist deutlich leichter zu beantworten, als wie schaffe ich es heute, mir das noch zu bewahren. Also der Tipp für jüngere Kollegen ist sicherlich, sich ein Haus und ein Team auszusuchen und Produkte auszusuchen, die man gerne vertreiben möchte. Und ich sage ganz bewusst vertreiben, verkaufen möchte, weil man sich mit den Produkten identifizieren kann. Gehe ich zu einem Haus, möchte ich die Fonds auch selber kaufen? Das ist eine Frage, die man sich immer stellen sollte. Und man sollte, das ist immer schwierig, das ist in meinem Alter mit 25 Jahren in der Industrie viel leichter zu sagen, aber einer der wichtigsten Punkte und einer der größten Fehler, den ich in meiner Industrie, in meiner Zeit gemacht habe, man sollte nie für mehr Geld wechseln. Mehr Geld ist eine ganz tolle Sache, aber arm wird bei uns in der Industrie sowieso keiner. Und wenn man in einem Team ist, wo man gerne arbeitet, wo man sich identifiziert mit dem, was man tut, mit dem Haus, das Gras ist nie grüner. Und der mit mehr Geld winkt, winkt häufig mit mehr Geld, weil es bei ihm nicht besser, sondern im Zweifel sogar schlechter ist.
Apropos mehr Geld, du hast auch in Dubai gearbeitet, in London gearbeitet in deiner Karriere, jetzt in Deutschland. Was waren denn da die größten Unterschiede in der Arbeitskultur und wie haben dich diese Erfahrungen geprägt?
Das ist ganz einfach für mich zu beantworten. In London wird immer gesagt, boah, Ellbogen, weil alle immer dieses Investmentbanking. Nirgendwo wurde der Teamgedanke größer gelebt wie in London. Ich habe nie mehr Spaß gehabt, in einem Team zu arbeiten, mit Leuten zu arbeiten, wie in meiner Londoner Zeit. Und lustigerweise auch zurückgeblickt, ich habe mit keiner Firma mehr Kontakt als mit den Leuten, mit denen ich damals bei Barings gearbeitet habe. Dubai war insofern für mich ein ganz spannendes Venture, weil der Kapitalmarkt in Dubai wird zu 90% von Indern bestimmt. Mhm. Und Inder, also mal davon abgesehen, dass es einfach Spaß macht, mit ihnen zu arbeiten, das ist so sehr viel Handschlag. Wenn dir ein Inder in die Augen schaut und sagt, machen wir, dann kannst du rausgehen und weißt, machen wir. Und der Inder in Dubai sagt dir aber auch, mach mal nicht. Dann brauchst du auch nicht wiederkommen. Also das ist ein sehr verbindliches Geschäft. Was anderes, was ich in Dubai gelernt habe, ist, jede Agenda, die du hast, kannst du vergessen, weil Inder, they don't give a shit. Ja, die sagen dir, wir machen den Termin um 3. Kein einziger Termin, der für 3 Uhr angesagt hat, war um 3. Die Agenda, die damals mein Country Head immer für mich gemacht hat in Dubai, die Termine haben alle in der Woche stattgefunden, aber nie zu der Zeit, wie sie vereinbart waren. Angenehm.
Also wird die schlechte Verbindlichkeit durch mehr Klarheit wieder ausgeglichen?
Ja.
Alles klar. Ja. Aber du hast gerade erzählt an deiner Zeit bei Barings in London, dass das Teamgefühl da unglaublich gut war. Jetzt bist du ja auch in einer leitenden Position. Worauf legst du denn bei der Zusammenstellung von Teams und auch der Entwicklung von deinen Teams Wert? Und wie identifizierst du und förderst du Talente? Mhm.
Ich stelle jetzt seit vielen, vielen Jahren stelle ich Menschen und vor allen Dingen junge Menschen ein. Ich habe immer eine Idee für eine Rolle und ich habe eine Idee, woher diese Menschen kommen sollten, die ich für eine Rolle suche. Das Suchen mache ich nie selber, sondern das übernehmen immer 1, 2 mittlerweile befreundete Headhunter für mich, die dann in die Unternehmen gehen und die Profile aussuchen, die ich vorgebe, die ich gerne habe. Oft kommen die dann aber auch natürlich nochmal selber mit Ideen, wo sie sagen, Oliver, hier ist noch der eine Outside-the-Box-Kandidat und oft ist das dann auch der, der vielleicht zum Zug kommt. Grundsätzlich ist für mich, ich habe immer gerne Leute eingestellt, die noch nicht verbraucht waren, also nicht schon 5, 6, 7 Visitenkarten von anderen Häusern gehabt haben. Ich habe immer gerne Leute ausgebildet, also gerne Private Banker in den Fondsvertrieb geholt. Das dauert zwar länger, bis die selber up and running sind, aber A, bekommen die Idee von, wie Fondsvertrieb geht, von mir oder von meinen Leitern mit auf den Weg gebracht. Und die gehen in der Regel positiver und unbedarfter an die Sache. Die haben nicht schon bei 3 Häusern erlebt und erzählen mir, was nicht geht, sondern die versuchen erstmal zu finden, was geht. Und das ist auch immer etwas, was ich versuche bei meinen Mitarbeitern zu fördern. Denkt nicht so viel über Misserfolg nach, sondern überlegt euch, tauscht euch aus über das, wie habt ihr einen Deal bekommen. Und dieses Positive Thinking im Vertrieb ist so viel wichtiger als Montag-Meeting anfangen und das erste Wort, was du bekommst, ist ein Ja, aber.
Du hast dich mal in einem Interview als Entwickler und Anschieber bezeichnet. Mhm. Ist es das, was du damit meinst?
Ja, das ist das, was ich meine. Ich habe immer für mich meine Rolle so definiert, dass ich Türen aufmache, aber ich möchte, dass meine Leute durch die Tür. Ich habe viele gute Ideen, ich habe ein unglaublich großes Netzwerk, aber wenn ich ein Vertriebsteam habe, möchte nicht ich den Deal holen. Ich gehe gerne mit, wenn der sagt, Oliver, der will dich aber auch noch sehen, sondern ich möchte, dass Leute, die für mich arbeiten, Vertriebserfolg am eigenen Leib spüren. Und wenn ich einen Leiter Private Banking gut kenne, dann möchte ich, dass meine Mitarbeiter mit dem den Deal machen und nicht ich, weil dann brauche ich das Team nicht. Ich kenne so viele Leute, will nicht sagen, und oft machen es die Leute auch viel besser und anders, weil die anders zu den Leuten gehen. Aber ich helfe denen gerne, dass sie durch die Türen kommen.
Vertriebsmitarbeiter stehen ja in sehr direktem Kontakt mit ihren Kunden. Die kennen auch deren Bedürfnisse und Wünsche. Inwiefern kann denn aus deiner Sicht der Vertrieb als Impulsgeber auch für die Produktentwicklung dienen? Und ich habe das Gefühl, manchmal ist das nicht ganz so im Markt ausgeprägt vielleicht. Welche Kanäle und Prozesse braucht es, um dieses Potenzial besser zu nutzen?
Das ist ein ganz heikles Thema, weil Vertrieb ja in einer gewissen Form immer erfolgsabhängig vergütet wird. Und die Gefahr bei dem, was du mich gerade fragst, ist, dass du eigentlich immer den, Entschuldigung fürs Wort, aber den letzten heißen Scheiß, das sollten wir jetzt auch machen, da sammeln die so viel Geld ein, da sammeln die so viel Geld ein. Ich finde viel spannender, den Vertrieb einzubeziehen, wie man Bestehendes erfolgreich verkaufen kann, als vom Vertrieb zu hören, das sollten wir jetzt haben, weil es ganz, ganz selten aus dem Vertrieb Ideen gibt, die in 5 Jahren sich wirklich gut verkaufen. Aber das sind die Produkte, die man heute auflegen muss, weil durch die Regulatorik und durch die ganze Problematik, die wir im Asset Management haben, wenn ich heute einen Fonds auflege, die Wahrscheinlichkeit, dass du ohne Captive Sales, also ohne eigene Bank, die dir das Geld reinspielt, wirklich essentiell Assets einsammelst, bevor der Fonds 3 Jahre alt ist, ein gewisses Volumen hat, im Idealfall auch schon 5 Sterne von Morningstar hat, die ist relativ gering. Und wenn du mit dem Vertrieb sprichst, dann wird er dir immer das sagen, was sich gerade gut verkauft. Ein gutes Produktmanagement legt heute die Produkte auf, die in 3 oder in 5 Jahren das Geld einsammeln können.
Dann machen wir mal die Abschlussfrage, Oliver. Wenn du eine Sache in der Finanzbranche morgen ändern könntest, was wäre es und warum?
Ich glaube, wir haben zu viel Regulatorik. Das ist aber ein generelles Problem, was wir. Das ist so ein. Also, Finanzindustrie im einen, Deutschland auf der anderen Seite. Wir überregulieren einfach alles. Wenn man international arbeitet, gut, Finanzindustrie generell, das ist in UK nicht anders. Und trotzdem in einigen Ländern, ich habe in Italien Vertrieb gemacht, da geht Vertrieb ganz anders. Ist das besser, ist das schlechter? Keine Ahnung, aber dort wird Vertrieb gemacht. Ja, ich glaube, wir haben zu viel Regulatorik und wir haben vor allen Dingen in vielen Bereichen zu viel Überregulatorik.
Ich glaube, da würden dir die meisten in der Branche zustimmen. Vielen Dank für den Austausch. Hat Spaß gemacht.
Kann ich nur zurückgeben. Danke.